What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Eine neue Donnerstags. Nee, Quatsch, was haben wir denn? Ich komme gar nicht mehr mit, Jana. Was ist denn heute Donnerstag, ne? Ja, Donnerstagsfolge.
Eine neue Donnerstagsfolge.
Boah, es ist.
Eine Hauptfolge sozusagen, eine neue Folge Antenne 1.
Ich komme wirklich gar nicht mehr mit. Ich sag's.
Ist es so schlimm mit deiner Arbeitsbelastung momentan?
Nee, nicht was die Arbeitsbelastung angeht, aber generell ist es wieder, wenn ihr das heute der 7. März, what the fuck? So, ja, das ist krass, was?
Der Februar hat sich für meine Verhältnisse super lang gezogen, obwohl er so kurz ist, weil ich die ganze Zeit so auf den März gewartet habe, liegt aber auch in meinem Gartenthema. Und jetzt ist auf einmal schon so die erste Märzwoche vorbei und man denkt sich so, hä?
Ja,
was
also
ist
wirklich,
passiert?
Ich finde, das Jahr rast auch wieder so komplett vorbei. Es war gefühlt so, alles war so eingeschlafen und auf einmal, bam, ist es März. Das finde ich krass. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, zum ersten Mal muss man ja sagen, wenn man von Bayern nach Berlin zieht, ne? Stichwort Feiertage, fühlt man sich komplett verarscht. Weil
ja, das hast du ja letztes Mal erzählt, aber der Frauentag, den hat ja nur Berlin zum Beispiel.
Richtig, und jetzt ist es so, dass Freitag zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, aber einer der wenigen Ausnahmen ist, wo Berlin mal einen Feiertag hat und Bayern nicht. Darauf freue ich mich. Also, weil ich dann nicht Radio machen muss, aber müsste mir Homeoffice machen kann. Das finde ich schön, aber deshalb ist alles so verquert in meinem Kopf. Also dachte ich, okay, haben wir gerade Wochenkickstart? Nee, kann er nicht sein. Jana, es ist, wie geht's dir denn? Du siehst blendend aus, du bist geschminkt und ich sehe dich nie geschminkt eigentlich. Was
ist da denn los? Ich hatte heute Morgen, ich habe so einen ganz alten, blauen, so einen Eyeliner-Stift in meiner Schublade gefunden, als ich eigentlich was ganz anderes gesucht habe. Dachte mir, ja, Heinisch, wie wär's mal mit ein bisschen Farbe, weil ich momentan draußen, es ist Sonne, ich habe gestern mein Beet fertig gebaut, ich habe gestern die ersten Sachen ausgesehen, ich bin richtig im Frühlingsmodus und dachte mir, Junge, probierst du mal diesen blauen Stift aus? Und das ist ein bisschen ausgeartet, wenn ich dann einmal anfange. Naja, was heißt ein bisschen ausgeartet? So schlimm sieht es jetzt hoffentlich nicht aus. Aber ich dachte mir, ich habe Bock. Und außerdem fahre ich nachher noch zu einer Freundin. Ich fahre nach Mitte. Das heißt, ich verlasse heute, wenn du so willst, dieses wunderschöne, frühlingshafte Anwesen und begebe mich in die Stadt, dort, wo schlechte Luft ist und viele Autos fahren. Dann dachte ich, ich muss mich ein bisschen
Boah, sehen wir uns, wollen wir uns, davon Kaffee, ab. Wollen wir uns auf den Kaffee treffen in Mitte am Potsdamer Platz?
Ich treffe mich heute Mittag ein bisschen eng. Also ich bin ab 13 Uhr verabredet. Ich treffe mich heute Abend mit Matze auf ein Bier. Vielleicht willst du dazu
stoßen. Ich bin auch noch mit Matze verabredet.
Hä, wann denn?
Um 14 Uhr.
Ach so, ja gut, dann macht's keinen Sinn. Nee. Aber ist geil, dann scheint er offensichtlich einfach nur so alle Leute einmal abzugrasen, so, weißt du? Die er lange nicht gesehen hat. Er macht sich so richtig wahrscheinlich so einen Tag. Dann treffe ich den, dann mache ich das mit dem. So, jetzt habe ich alle einmal gesehen im letzten halben Jahr, reicht jetzt auch wieder.
Boah, Jana, weißt du, was mir eingefallen ist, wo du es gerade erzählst, dass du nach Mitte kommst? Es ist ja wirklich so, es ist endlich passiert, ne? Nach gefühlt einem Jahr Termin ausmachen, sehen wir uns das dann bald mal zu viert und zwar bei uns.
Ja!
Es ist nicht mal lange, aber mir ist aufgefallen, jetzt, wo ihr ja weiter weg wohnt als vorher noch, wo es echt ein Katzensprung war, ne? Als du noch früher bei deiner alten Wohnung gewohnt hast, bin ich ja zu Fuß in 20 Minuten da gewesen. Das geht jetzt nicht mehr so leicht. Mhm. Das heißt, dann muss ja einer von euch fahren, Julia, da Jules kann gar nicht fahren aktuell, oder wie ist es denn mit seiner Führerschein-Thematik?
Nee.
Das heißt, du musst fahren. Das heißt, du kannst ja gar nicht trinken.
Richtig.
Das ist ja total dämlich.
Aber wir können ja auch mit dem Uber kommen oder so, das ist ja auch kein Problem.
Ja.
Zu dem Thema, ich wollte euch nämlich eigentlich, das ist so lustig, dass du das jetzt sagst, ich hatte überlegt, dass wir hier bei uns zu Hause so ein kleines Osterfeuer machen wollen. Hast du als Kind viel Osterfeuer gemacht?
Ich glaube, ich habe kein einziges Osterfeuer gemacht.
Oh, Julian Hutter, manchmal frage ich mich so, du hast so viel Ahnung von Kultur und die einfachsten Sachen, das ist so traurig. Also,
aber das ist vielleicht halt so ein regionales Ding, dass halt man im Norden halt viele Osterfeuer macht.
Nein.
Ich bin da doch überhaupt nicht religiös erzogen. Ich war in keiner katholischen Landjugend.
Das hat nichts mit Religion zu tun. Also es hat schon was mit Religion zu tun. Aber eigentlich so die Art, also ich weiß nicht, als ich Kind war, meine Eltern waren immer bei Freunden, die im Garten ein Osterfeuer veranstaltet haben oder man hat irgendwo in der Stadtnähe, wo man dann gewohnt hat, ist man zu einem öffentlichen Ort gefahren, wo es ein Osterfeuer gab. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, je ländlicher du wohnst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da so ein regionales Osterfeuer findest. Ich glaube, in Berlin Mitte, ja gut, da gibt es auch Feuer, aber aus anderen
gibt's
Gründen.
Gibt es den 1. Mai, ja.
Genau, wenn da jemand was abfackelt. Aber deswegen dachte ich mir, ey, Heinisch, du hast jetzt einen Garten. du kannst einfach in deinem Garten ein eigenes Osterfeuer machen. Dann haben aber mir Freunde gesagt, ja, da wusstest du.
Musst anmelden.
Genau. Und ich so, hä? Wie haben das denn die Freunde von meinen Eltern früher immer gemacht? Also ich hatte auch nicht vor, zum Beispiel jetzt hier so einen riesen Stapel Holz abzufackeln, sondern ich hätte einfach so einen kleinen Feuerkorb, ja, paar Scheite da rein, fertig ist, nur fürs Gefühl, ne? Grill an, Würstchen drauf, Bier, zack, bumm. Und dann meinten Freunde so zu mir, das kann sein, dass du das halt anmelden musst. Sobald du dann, glaube ich, eine Versammlung hast, mehr als 5 Leute oder sowas, musst du da Feuer. Und ich dachte mir nur so, also auf der einen Seite finde ich das gut, dass, ne, da irgendwie sich Gedanken gemacht wird, aber ich denke mir nur so, also früher, das hat doch ständig stattgefunden. Mhm. Jetzt sagst du mir natürlich leider, okay, du warst noch nie auf dem Osterfeuer, das heißt, ich kann gar nicht mit dir darüber
quatschen. Nee, ich war noch nie auf dem Osterfeuer, aber meine Eltern hatten ja auch einen Garten oder haben immer noch einen Garten und wir hatten da auch so einen Feuerkorb und der war schon öfter mal an.
Ja.
Und da haben wir nie die Feuerwehr benachrichtigt. Aber ich weiß, wenn es so groß, ich weiß, dass ich auch auf so Osterfeuern war. Das wurde schon gemacht, vor allem bei so Fußballvereinen und so. Und das musste dabei mal angemeldet werden, weil es aber auch ein Riesenfeuer war. Oder da musste
ja,
immer
einem Verein
von der Feuerwehr dabei sein.
Genau, ein öffentlicher Ort und Riesenleute und dann kommen da 100 Mann oder so. Klar, ja. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, eine Freundin von mir ist 30 geworden Ende letzten Jahres. Und die haben zu Hause auch so eine kleine, also die haben auch einen großen Garten, so eine kleine Feuerstätte. Und da waren wir auch 30 Leute oder was. Und haben das auch gemacht. Also keine Ahnung, da muss ich mich nochmal informieren. Aber ich wollte euch einladen, gerne zu diesem Osterfeuer, wenn ihr Bock habt, am 30.
Also
März.
Jetzt die
und dann ist mir
hören,
halt
ne?
eingefallen, das Wochenende davor sehen wir uns ja auch. Das heißt, also. Ist das jetzt ein bisschen viel, wenn ich euch jetzt dann nochmal einlade?
Wann ist dann?
30. März, also der Tag vor Ostern, Ostersamstag.
Wow, müssen wir nochmal absprechen.
Ja, muss man mal absprechen.
Warum nicht? Ich weiß nicht, ob wir da irgendwo sind, weil das Wochenende davor sind wir in Espanyol.
Das Wochenende davor sind wir doch verabredet.
Nee, da geht ja noch eine Woche dazwischen. Das war nämlich mein Geburtstagswochenende.
Ach, du hast recht, stimmt, da ist noch eine Woche dazwischen.
Ja.
Ja, die Vorwoche davor sind wir verabredet. Ja. Das heißt, wir haben sogar 2 Wochen dazwischen, bevor wir uns dann sehen müssen. Das ist nicht ganz so seltsam, wenn wir uns so häufig sehen.
Ich finde es auch so nicht seltsam. Es artet jetzt gerade zu einem richtig privaten Telefonat bei uns aus, wo viele mithören.
Sorry, Leute.
Aber da müsst ihr jetzt kurz durch, das finde ich ja schön. Ich fand auch letztens total toll, als wir nach der Podcastaufnahme dann noch was essen waren. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir uns häufig sehen, Jana Heinisch.
Gut. Ja. Apropos Jana Heinisch, ich will kurz 2 Nachrichten vorlesen, ja, die wir bekommen haben zum letzten Thema. Du erinnerst dich vielleicht daran, vielleicht hast du auch in den Antenne Einmann-Chat mal reingeschaut. Mhm. Heiß diskutiertes Thema mit Kindern, müssen die jetzt leise sein, müssen die nicht leise sein, die über uns wohnen. Ich finde es sehr spannend, dass wir so unterschiedliche Nachrichten dazu auch bekommen haben. Ja. Und ich möchte diese beiden unterschiedlichen Nachrichten mal ganz kurz vorlesen. Übrigens wurde auch noch gefragt zu deiner letzten Folge, wo denn die Oliver Pocher-Auflösung bleibt, lieber Julian.
Ja, daran bin ich gescheitert. Also ich habe ja gestern ganz kurz, also bevor ich das beantworte, das passt auch zum Thema. Ich gebe mir so eine krasse Mühe. Ich habe so lange gebraucht, dieses Joko Winterscheid-Flamingo-Video zu machen, was wirklich cool geworden ist, das ist schlüssig. Aber diese Qualität kotzt mich so derartig ab. Also das gibt, warum ist das so? Das kriegen die nicht mal in den Griff.
Mir ist das auch schon aufgefallen. Lass uns kurz, bevor wir hier so viele Themen öffnen, bei einem Thema bleiben.
Ja,
also
genau,
ich lese jetzt mal ganz kurz.
Und deshalb ist jetzt auch die Oliver Pocher-Folge. Da wollte ich das Gleiche machen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe angekündigt, meiner geheimen Geheimdetektei zu recherchieren, warum Oliver Pocher der peinlichste Deutsche ist. Und sowas habe ich noch nie gemacht, dass ich eine Person hatte, sondern aber nur einen Begriff. Und daran bin ich kreativ gescheitert. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. So ist, ich habe dann nach dem Wortstamm von peinlich gesucht, ob es eine altdeutsche Verbindung zu dem Wort Pocher gibt.
Das ist eine coole Idee, aber.
Ja, aber es ging halt nicht. Es gab keine Übereinstimmungen. Jetzt zum Beispiel mit diesem Joko Winterscheid-Video, da muss man sich auch in Recherche begeben und manches ist so, das kann ja wirklich, also manchmal war es wirklich so, dass ich in der Recherche war und dachte, Moment, vielleicht ist Joko wirklich ein Flamingo, weil das kann ja nicht sein, dass es so viele Zufälle gibt. Und natürlich ist er kein Flamingo.
Aber ich glaube, es ist auch so, wenn man so in diesem Art kreativen Spektrum, wenn man da sucht, dann findet es man auch, weil ich muss mich immer an diese Mod-Coachings mit Matze daran erinnern, wenn er dir irgendeine bescheuerten Zusammenhang gibt, zum Beispiel, warum hat man jetzt einen Fisch gefunden, der in Lichtgeschwindigkeit schwimmt und du dann dir eine Herleitung schnell überlegen sollst, warum das so ist. Mhm. Und rein mental, das fordert ja extrem deinen Lappen da oben mal irgendwie was zu machen. Und diese Übungen sind ja super gut dafür, um dann solche Sachen, wie du das jetzt in dieser geheimen Geheimdetektei machst, eigentlich herzuleiten. Aber es ist doch cool eigentlich auf eine Art, dass du Also es ist nicht cool, dass du gescheitert bist, aber es ist cool, dass du vor so einer Herausforderung standest, weil vielleicht fällt dir irgendwann, weil dich lässt ja meistens sowas auch nicht los, wie mich dann, nochmal irgendwas Cooles ein oder der Pocher macht irgendwas demnächst, wo du dann doch irgendwie eine Herleitung schaffst, also wer ja. weiß.
Ja, man muss ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, also so, dass Joghurt ein Flamingo ist, ne, das ist jetzt nicht offensichtlich. Währenddessen ist Oliver Pocher der peinlichste Deutsche. Ja, aktuell tut er ja ganz viel dafür, dass ich das nicht mehr beweisen muss. Ne? Muss man ja auch stimmt, ehrlich ja. sagen. Also das ist, vielleicht hakt es auch daran. I don't know. Bitte sag du. Kinderthematik.
Kinderthematik, genau. Also Julian hat erzählt, er hat über sich ein Kind wohnen und das ist dann morgens schon wach um 4:30 und das ist ganz
früher
happy.
War das, ne?
Und, ach so, stimmt, ja, jetzt nicht mehr, klar. Ja, ja ganz oben. Genau, da hat mir jemand geschrieben, die hat mir erstmal eine ganz, ganz lange Herleitung geschrieben, 22 Uhr, Kindergeräusche, Säuglinge, sie ist selber davon genervt, es gibt eine Hausordnung, daran hat man sich zu halten. Und generell zu Kindergeräuschen, ich finde, heutzutage dürfen Kinder gefühlt alles. Kaum ein Kind ist in der Lage, noch irgendwas in Ruhe zu machen. Über Tische und Bänke bekommt man was nicht, wird geschrien, gestampft oder sich in die Ecke geworfen, dass man denkt, die Decke kommt runter. Ich finde, Kinder sollten schnell lernen, dass sie a. nicht der Mittelpunkt der Erde sind und b. auch einfach mal nur anwesend sein dürfen, ohne etwas zu tun oder etwas zu wollen. Und das schadet keinem Kind. Und hat uns auch nicht geschadet. Baujahr 75. Ja. Das ist meine Ansicht dazu.
Ja, ich,
das also, habe ich gelesen und dachte mir, bitte bekommen die Kinder.
Das stimmt doch nicht. Also wirklich, ich finde, ich bin auch ein höflicher Mann. Junge, was auch immer. Und mich hätte mein Vater einmal streng angeschaut. Der ist nie handgreiflich geworden. Überhaupt nicht. Und aber der hat mich, ich wusste immer ganz genau, wann eine Grenze überschritten war. Und wenn der mich einmal streng angeschaut hat in einem Restaurant oder wo auch immer, wo wir waren, dann wusste ich, jetzt ist die Grenze überschritten, jetzt mache ich mal halblang.
Das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Aber meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen, es ist Tag, ich bin in einem Restaurant. Es geht darum, dass ein Kind auch trotzdem eine gewisse Grenze kennt und ein Benehmen lernt, versus es ist morgens 5.30 Uhr und ein zweijähriges, dreijähriges, vierjähriges Kind, was zudem noch, wie du sagst, eine Erkrankung hat, kann nicht mehr schlafen und steht einfach auf und bewegt sich in der Wohnung. Und da finde ich, muss man schon klar unterscheiden.
Also das Kind war schulpflichtig, das war schon 7 aufwärts.
Okay.
Und
deswegen muss es das natürlich können. Zweite Nachricht, die ich dazu vorlesen will, die nehme ich dann eher die andere Seite so ein bisschen beleuchtet. Als Mama von einem 5.30 Uhr Aufsteher wollte ich einmal Danke, Jana, sagen. Klar, man versucht nicht zu viel Lärm zu machen und wir haben auch keine Nachbarn unter uns, sondern nur ein Nebenreihenhaus. Aber Julian stellt sich das, glaube ich, ein bisschen zu leicht vor. Kinder haben Gefühlsausbrüche und wenn die wach sind, fängt für die der Tag an, ganz egal welche Uhrzeit. Ich liebe euren Podcast und freue mich immer, ihn zu hören. Und auch wenn ich momentan wenig Zeit habe, da ich vor 2 Monaten mein zweites Kind bekommen habe, höre ich notfalls wie heute in mehreren Etappen, da ich gestern irgendwo in der Mitte eingeschlafen bin. Und auch diese Nachricht, die zeigt ja nochmal so ein bisschen, was für eine Herausforderung das auf eine Art und Weise auch teilweise ist. Weil du ja, ob das Kind jetzt 7 ist oder 4 oder so, es ist auf jeden Fall ein Kind. Du sagst ja dann nicht, hör jetzt auf, dich zu bewegen und setz dich still in die Ecke und mach keine Geräusche.
Ja, das ist aber auch ein Riesenunterschied, ob du jeden Tag eine halbe Stunde durch die ganze Wohnung sprintest, vor zurück, oder ob du wach bist und nicht bewegst. Ich bin ja auch kein Unmensch. Wenn da oben Bewegungen sind und Geräusche, ja, dann wohne ich in der Stadt und dann rechne ich damit. Aber dass jeden Tag ein Kind eine halbe Stunde erst mit sich auslaufen muss, ja, weiß auch nicht. Also das hätte ich halt, ich weiß noch, Situation. Ich war 8 Jahre alt und 2 Freunde von mir waren zu Hause. Und dann haben wir irgendwann einen Piratenkinderfilm angeschaut auf Togo TV oder was weiß ich. Und natürlich waren wir dann Piraten. Und dann haben wir die Wasserflaschen, die ausgetrunken waren, die 1,5 Plastikflaschen, waren dann unsere Schwerter. Und dann sind wir durchs Wohnzimmer gehopst. Mein Papa hatte sein Büro unten und haben Pirat gespielt. Dann ist er einmal noch hochgekommen und meinte, ich muss hier arbeiten, mach das jetzt nicht. Dann war halt Ruhe. Weißt du, dann wussten so ein Kind, ja gut, die Erwachsenen wollen das jetzt nicht. Und dann haben wir uns halt anderweitig eine Beschäftigung gesucht. Da waren wir ungefähr auch in diesem Alter, im Grundschulalter, erste, zweite Klasse. So, und ich weiß, der Blick meines Papas hat mir genau signalisiert, okay, jetzt ist es drüber. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich keine Geräusche toleriere. Im Gegenteil, ich toleriere Geräusche und ich mag auch, wenn Kinder spielen oder sonst was. Aber halt vielleicht dann nicht um 5:30. Weißt du, also dann wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich ihm sagen, nein, wir rennen jetzt nicht, Timmy. Weißt du, so, also vielleicht stelle ich mir das auch zu romantisch vor, aber ich glaube schon, dass die Kindererziehung dahingehend sich entwickelt hat, dass es halt brutal unautoritär ist. So, ich gebe dir noch ein Beispiel, okay? Mhm. Wo ich was mitbekommen habe, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ein Freund von mir hat 2 Kinder und die sind 7 und 9 Jahre alt. Und also genau auch in diesem Alter von Timmy, der Sohn mit 7. Und der Sohn sagt zur Mutter, weil er warum auch immer das von der Schule mitbekommen hat, die hat er schon mehrmals als Schlampe bezeichnet.
Boah, und, ja Junge, das ist eine Grenze.
Pass auf, und dem Vater klaut er Geld aus dem Geldbeutel. Mhm. Und dann hat er, Sophie und ich waren da zu Gast, dann hat er uns das erzählt und wir wirklich... Die haben da ungefähr bei euch da oben gewohnt und dann sind wir auch so eine halbe Stunde nach Hause gelaufen und wir haben uns eine halbe Stunde nur über dieses Thema unterhalten, weil das gibt es ja nicht. Weil dann meint er, ja, aber er verfolgt da eben eine unautoritäre Erziehung und er sucht dann einen anderen Weg und sagt, Timmy, warum sagst du denn zu Mama Schlampe oder warum klaust du mir den Geld? Guck, ich habe jetzt Kunstgeld gekauft in einem Kinderladen, vielleicht können wir ja zurücktauschen. Nee, wenn mein Kind, mein Sohn zu meiner Frau einmal Schlampe sagen würde oder mir Geld aus dem Geldbeutel nehmen würde, dann würde ich nicht versuchen zurückzutauschen oder versuchen zu erklären zu lassen, warum er die Mama eine Schlampe nennt. Das macht er nie wieder. Und hätte ich meinen Eltern einmal Geld aus dem Geldbeutel genommen, die hätten mich auch nicht geschlagen, aber die hätten mir so derartig klar gemacht, dass genau da die Grenze ist. Weißt du, und dass ich das nie wieder machen werde. Das haben die auch geschafft, ohne mich anzufassen.
Ich finde immer, die Wahrheit liegt dazwischen auf eine Art. Also das wäre für mich auch eine absolute Grenze. Ich finde aber den Ansatz zu sagen, man schaut, wo liegt denn die Ursache und sagt nicht einfach nur, das macht man nicht, weil das Kind checkt es dadurch nicht. Warum hat denn das Kind auf einmal das Bedürfnis, Geld aus dem Portemonnaie zu klauen? Hat es einen Wunsch, den es nicht erfüllt bekommt, weswegen es glaubt, es braucht jetzt Geld, bekommt es vielleicht kein Taschengeld und alle seine Kinderfreunde bekommen Taschengeld. Und wenn du dir die Zeit nimmst, meiner Meinung nach, vernünftig zu erklären, warum man kein Geld aus dem Geldbeutel klaut, natürlich deutlich zu machen, dass es nicht in Ordnung ist, aber trotzdem die Ursache zu finden, dann ist es meiner Meinung nach der richtige Weg, weil nur dem Kind deutlich klarzumachen, dass man es nicht macht, wird vielleicht nicht unbedingt dafür sorgen,
man kann es ja auch klar machen und dann auch erklären, warum man das nie wieder macht. Also das absolut, so bin ich auch erzogen worden. Also ja. Nicht nur nicht machen, sondern nicht machen, weil. So, ne? Das ist schon ein klarer Punkt. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, ihr redet euch leicht, weil ihr keine Kinder habt. Ja, mag sein, aber es ist bei mir halt oder bei uns beiden selbst noch nicht so lange her, dass wir Kinder waren. Also ich kann mich an pädagogische Maßnahmen meiner Eltern schon noch sehr genau erinnern und weiß, was ich da mitnehmen will und was ich vielleicht auch nicht mitnehmen will. So, ne? Also man kann ja immer noch man war ja selbst Kind oder Jugendlicher und das ist noch nicht so lange her. Also das kann
was
man
willst
jetzt
du denn nicht mitnehmen? Weil du meintest ja eigentlich mal, es gab keine Regeln bei euch.
Ja, naja, Regeln im Sinne von nicht um 5.30 Uhr wird gegessen. So, das ist, diese Regel gab es ja nicht, sondern es wurde gegessen, wenn die Mama gekocht hat oder der Papa seinen legendären Hawaii-Toast versucht hat.
Nee, aber du meintest ja zum Beispiel auch, du hattest nie eine Uhrzeit, wann du zu Hause sein musstest. Also generell keine Regeln im Sinne von, da gibt es sonst eine Konsequenz.
Na genau, es war trotzdem ausgemacht, also es war jetzt nicht fest ausgemacht, du kommst jeden Abend um 7, sondern wenn ich halt gegangen bin, dann wurde halt gesagt, pass auf, wir geben dir diesen Nokia-Knochen mit und wenn wir dich anrufen, dann komm halt bitte, weißt du, so war das und so finde ich das auch toll.
Genau, deswegen frage ich, wenn du gerade sagst, welche Regeln würdest du nicht gern übernehmen, welche
ja,
wären
das? Das ist jetzt auch ein bisschen zu privat, also genau, okay. Ja, also. Aber generell finde ich, dass meine Eltern das super toll gemacht haben. Ich wäre vielleicht sogar einen Tick strenger als meine Eltern. Weil zum Beispiel, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich mit 25 nach Berlin gezogen bin, da war mir so komplett klar, ja klar helfen mir meine Eltern beim Umzug. Und das haben die auch gemacht und das fand ich auch total toll, dass sie das gemacht haben. Aber ich weiß noch, dass ich dann erst später so gecheckt habe, wie krass das ist, dass ich mit 25 so einen Umzug noch gar nicht alleine hinbekommen habe. Und ich glaube, ich würde zu meinen Kindern, würde ich dann schneller das Gefühl geben, pass auf, du bist jetzt auch mal ein bisschen auf dich alleine gestellt. Weißt du, wie ich meine? Also ich fand das total toll, aber das heißt trotzdem, dass ich dann so im Erwachsenenleben dann auch die Selbstständigkeit mir manchmal auch ein bisschen beibringen musste. Vielleicht später als andere. So, in solchen Dimensionen denke ich gerade.
Okay, ja. Also, dass du dir gewünscht hättest, früher selbstständiger erzogen worden
zu sein. Das hätte ich mir nicht gewünscht in dem Moment. In dem Moment fand ich es natürlich wahnsinnig toll, dass mir meine Eltern wie selbstverständlich bei diesem Umzug geholfen haben. Genau, aber so rückblickend dann fürs Erwachsenwerden und dann teilweise bin ich dann auch ein paar Mal auf die Fresse gefallen, weil ich dann Dinge halt noch nicht so gut konnte. Oder das für selbstverständlich mir gedacht habe, dass es selbstverständlich sei, aber es war es überhaupt nicht. So einen Mittelweg da zu finden. Aber generell finde ich, meine Eltern haben das ganz, ganz toll gemacht.
Props an die Hutters.
Ja.
Props an Julians Mama und an Julians Papa.
Es war echt eine gute Mischung, weil also meine Mama tendierte dazu, glaube ich, habe ich das. Oder das musste ich mir auch so ein bisschen, muss ich mich selbst immer ein bisschen prügeln. Die hat immer mir eingeredet, dass ich natürlich der Allertollste und Schönste bin und alles machen kann, was ich will und dass kein Grenzen ist.
Merkt man
und
dann, gar nicht.
Richtig, genau. Und immer, mein Vater war da, glaube ich, ein gutes Korrektiv und immer, wenn er meinte, okay, jetzt läuft es komplett aus dem Ruder, dann hat er auch mal dagegen gesteuert. Das war vielleicht auch nicht so gut. Weißt du, also da hätte auch ein bisschen weniger vielleicht gut getan. Aber generell habe ich ja schon dieses Münchhausen-Syndrom, erstmal zu denken, eigentlich schaffe ich alles. Das ist ja in unserer Branche auch gar nicht so schlecht.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich ist, also das ist auch, merke ich, etwas, worauf ich wahnsinnig stolz bin oder was ich auch ganz toll finde an dem, wie meine Eltern das irgendwie gehandhabt haben, dass ich immer im Leben das Gefühl habe, ich schaffe das. Und es ist nicht, weil ich mir manifestieren muss, dass ich das schaffe oder mich vor den Spiegel stellen muss und sagen, du schaffst das, sondern tief in mir habe ich das Gefühl, Dingen Herr zu sein. Und eine Sache, da habe ich vor 2 Tagen mich drüber unterhalten mit einer Freundin, deswegen fällt es mir gerade ein. Wenn man manchmal Menschen fragt, weil wir haben über Bachelor geredet und dass in dieser aktuellen Bachelor-Staffel ich die Gespräche teilweise viel spannender finde, zuzuhören, weil es normalerweise in den Bachelor-Staffeln immer so ist, dass diese Standardfragen gefragt werden. Was suchst du denn in der Frau? Worauf achtest du denn bei einem Mann und so? Und häufig ist ja eine Frage davon, was ist in dir in einer Beziehung am wichtigsten? Und dann sagen gefühlt 80%
Humor.
Vertrauen.
Also okay.
Ja, Humor auch, aber so am wichtigsten sagen ganz viele Leute immer Vertrauen. Und ich denke mir jedes Mal, das ist einfach so eine schwachsinnige Aussage, weil natürlich ist es wichtig, dass du von dem Partner das Gefühl bekommst, hey, wir können Dinge miteinander teilen, ich kann mich auf dich verlassen. Aber Vertrauen an sich, worauf willst du denn vertrauen? Darauf, dass der andere keine Fehler macht? Darauf, dass der andere sich immer korrekt verhält? Darauf, dass der andere dich niemals enttäuscht? Wenn du darauf vertraust, dann ist es absolut schwachsinnig. Es wäre ja viel schlauer, wenn du auf dich selber vertrauen kannst und darauf, dass du immer zu jeder Zeit, in jeder Situation weißt, ich bin für mich da. Ich kann das schaffen. Ich werde jede Situation, egal wie schlimm sie sich in dem Moment anfühlt, irgendwie für mich handeln können. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich wirklich mitbekommen habe von zu Hause, dass ich das Gefühl habe, irgendwie immer Herr der Lage zu sein. Auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, hoppala, das ist aber jetzt hier eine chaotische Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt für mich irgendwie strukturieren und handeln soll. Aber auf eine Art und Weise, und wenn es nur das Vertrauen ist da rein, dass die Dinge sich schon ergeben werden. Aber das gibt mir so eine unfassbare Sicherheit. Und ich denke mir ganz oft auch, wenn ich Menschen begegne, die in unserem Alter sind, wo schon beide Elternteile verstorben sind, dass das wiederum, glaube ich, ein unfassbar schlimmes Gefühl sein muss. Auch vielleicht bei Leuten, die generell mit einem nicht so, also die nicht mit einem klassischen Elternhaus groß geworden sind, wo man auf die Eltern bauen kann, dass sie da sind, weil dieses Urvertrauen, was wir vielleicht mitbekommen haben von unseren Familien, was uns auch jetzt stärkt im Erwachsenensein, das ist, glaube ich, auch ganz viel Auslöser für dann zum Beispiel beruflichen Erfolg oder Erfolg in Freundschaften oder Projekten, Weil das nicht zu haben, diese Konstante, du weißt, deine Eltern helfen dir beim Umzug. Du weißt, deine Eltern, egal, selbst wenn du einen Menschen umbringen würdest, du könntest nach Hause kommen. Und dieses Wissen zu haben, das macht, glaube ich, ganz, das stärkt ganz viel die Persönlichkeit auf eine Art. Und wenn die Eltern vielleicht nicht mehr da sind, ich bin sehr gespannt, nicht positiv gespannt, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was das mit mir macht. Weil ich weiß dann in dem Moment trotzdem, dass mein Zentrum meines Seins vielleicht nicht mehr da ist. Und was ist das dann Gefühl? Bist du dann ein Mensch, der stark genug ist, das sozusagen selbst zu schaffen, sich selbst zu vertrauen, da eine Lösung hinzubekommen in diese Situation?
Ja, ich glaube auch. Ich habe letztens mit einer Kollegin darüber gesprochen, deinen Punkt jetzt mit aufzugreifen, weil es ja schon so ist, ohne da jetzt zu privat auch bei dir werden zu wollen, aber generell ist es ja schon so, dass du eher Leuten hilfst, als von anderen Hilfe in Anspruch zu bekommen.
Voll.
Anspruch zu nehmen.
Ich finde das auch, ich weiß, man soll auch oft nach Hilfe fragen.
Ja.
Wirst du es bei mir eher nicht so oft erleben.
Richtig. Und das ist, auch im Privaten ist das bei mir auch so. Dass ich mich imstande fühle, die Last von anderen auch mitzutragen, weil ich das Päckchen, das anderen von der Kindheit mit auferlegt wurde, gar nicht tragen muss. Weißt du, insofern trage ich vielleicht genauso viel wie die anderen, wenn ich deren
krass,
Päckchen
das
trage.
Das habe ich noch nie so gesehen.
Ja.
Stimmt.
Ja, das daran mache ich es fest. Ich habe auch letztens mit einer Kollegin gesprochen, die, also ich habe die ganz, ganz lieb. Und immer, wenn sie mich fragt, ob wir einen Kaffee trinken können, dann weiß ich, okay, Julian, jetzt
du musst dir Stories anhören.
Wirst du dir Stories anhören. Und das mache ich auch gerne, weil ich die wirklich gerne habe. Und die hat auch, die hat ein paar Schicksalsschläge schon erlitten. Und, und dann denke ich mir, ja, aber ich kann man das auch anhören? Ich habe jetzt überhaupt kein Bedürfnis, von meinen Problemen zu erzählen, weil ich überhaupt keine Probleme habe, die mir da von der Kindheit noch anhaften oder von der Jugend, weil ich das große Privileg hatte, dass ich da relativ, streicht es relativ, schadlos rausgekommen bin. Im Gegenteil, dass ich da noch ganz viel mitnehmen durfte. Und das ist eines, nämlich pures Glück. Dafür kann ich nichts.
Ich krieg kurz ein Paket von meinem DHL-Mann. Julian, mach mal kurz weiter. Danke, bin gleich da.
So, jetzt erleben Sie, meine lieben Damen und Herren von Antenne Allmann, wie ein Moderator, wenn er auf einer Bühne steht, das Zeichen bekommt, füll jetzt mal 2 Minuten und vollkommen blank ist, wer sich da rausmanövriert. Denn im besten Sinne, oh, jetzt habe ich auch noch Jana auf dem Ohr, das ist anstrengend gerade, erzählt man dann einfach eine Anekdote. Zum Beispiel bin ich, letzte Woche habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel, dass Fußball wieder losgeht. Ah, okay. So. Es war jetzt echt anspruchsvoll, weil ich dich auf dem Ohr gehört habe, wie du mit diesem DHL-Mann gesprochen hast. Naja,
ja.
So, daran glaube ich ganz fest, dass so Menschen wie
Junge,
wir, die
was eine chaotische Folge heute. Das ist irgendwie, oder? Ich hab ein ganz komisches Gefühl. Das ist so ganz mit unserem Private Talk und so. Sorry Leute, wie Julian jetzt sagen würde, wir haben aber auch abgeliefert in den letzten Folgen. Ja, ist es auch in Ordnung, wenn es mal so quer läuft?
Nein,
Jürgen,
ich
habe was vorbereitet
ist,
für heute.
Warte, ich finde ganz kurz, ich finde heute ist es zwischen quer, aber wir hatten unsere guten Momente, will ich ganz ehrlich sagen.
Ja, gut.
Ja. Ja, dann komm, ich mach mal mit der ersten Frage, die ich schon von Anbeginn stellen wollte, als du mit Garten gesagt hast. Ich finde, es ist wieder Sonnenbrillensaison, ne? Es geht jetzt wieder los.
Ich habe meine Sonnenbrillenbox verloren. Ich weiß nicht, wie ist.
Wie viele Sonnenbrillen hast du? Hast du eine Lieblingssonnenbrille und kaufst du dir für jeden Sommer eine neue?
15, ja, manchmal. Okay. Also ich habe eine große Box, wo ich so Sonnenbrillen reinsortiere. Ich sortiere aber auch dann regelmäßig aus. Also wenn meine kleine Schwester zum Beispiel da ist und der gefällt irgendeiner, dann sag ich, ja komm, nimm mit das Ding. Und ich bin jemand, ich wäre gern jemand, der so jedes Jahr so eine teure Dior, Prada, Gucci Sonnenbrille sich neu kauft. Ich bin aber leider auch jemand, der Sonnenbrillen sehr häufig verliert. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Julian hat mir irgendwann mal so ein Santorini, eine ganz tolle Sonnenbrille gekauft, die auch nicht günstig war. Und dann habe ich beim Bootfahren im Bremer Bürgerpark, saß ich so im Boot und habe mich so ein bisschen so nach hinten gelehnt und merke noch, wie sie so von meinem Kopf rutscht und drehe mich noch so um und so plupp und dann war sie weg. Und solche Geschichten habe ich schon öfters mal erlebt. Dementsprechend habe ich mir abgewöhnt, teure Sonnenbrillen zu kaufen und kaufe echt nur noch so die Billo-Dinger beim Mango, so für 19 Euro oder so.
Ah ja.
Aber die tun auch ihren Zweck. Man muss nur darauf achten, Tipp von mir, dass die Stärke des Glases, also da gibt es ja immer so einen gewissen UV-Schutz. Achtet darauf, dass der auch wirklich eure Augen vor dem Licht schützt und dass es nicht einfach nur ein dunkles Plastik ist, was jetzt in dieser Brille verbaut wurde, mhm. weil sonst bringt die ganze Sonnenbrille euch nichts. Aber ich habe jetzt im Umzug diese Box. Ich weiß nicht, wo diese Box ist mit den Sonnenbrillen. Und ich habe schon vorgestern gesagt, als wir mit dem Auto zurückgefahren sind, mein Gott, jetzt sitze ich hier 4 Stunden im Auto und ich weiß nicht, wo meine Sonnenbrille ist. Das ist irgendwie blöd, weil dann klappst du die ganze Zeit wie so eine Irre. Klappst du drunter da oben, die Sonnenblende, dann klappst du nach links, dann klappst du es wieder zurück, dann wieder hoch, dann stürzt dich, dann kommt es von der anderen Seite, dann klappt die Hülle Seite runter. Das ist so nervig.
Ey, aber mal ohne Witz, ich finde, Autos können mittlerweile alles. Autos sind so Computer auf 4 Rädern. Aber dass das vor 100 Jahren, das dann mal erfunden wurde, immer noch in den Autos ist, nämlich diese doofe Klappe, die man dann vom Dach oder von der Decke runternimmt, um sich vor der Sonne zu schützen. Da könnte man doch auch mal innovativer sein, oder?
Zum Beispiel? So eine Art keine Sonnenschutz Ahnung, im Fenster?
Ja, verdunkelt die Fenster dann von außen, aber ich weiß jetzt nicht, was es da gibt. Aber mittlerweile gibt es alles. Mittlerweile können Autos, ohne dass man das Lenkrad halten muss, fahren, dann werden die doch auch ein Mittel gegen die Sonne finden. Das kann ja nicht wahr sein.
Mich stört Volvo. Eigentlich dieses Klappding vom Ding her gar nicht.
Ja, aber es gibt doch Besseres.
Halt nur, wenn ich nichts anderes habe. Ja, stimmt schon. Ach ja, wäre doch mal was Gutes. Vielleicht sollten wir mal so in die Entwicklung schreiben. Also ich fände so, ich meine, es gibt ja auch so Scheiben, die so teils getönt sind. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du es halt zu dunkel hast, dann ist es vielleicht irgend so ein Sicherheitsding, so ADAC-mäßig. Ich weiß es nicht, aber berechtigte Frage. Vielleicht haben wir jemanden, der Entwickler ist in der Automobilindustrie und uns dazu mal was sagen kann. Würde mich sehr freuen.
Männer, die mir suspekt sind, wenn sie nicht über 50 Jahre alt sind, die so Brillen aufhaben, die, wenn sie in die Sonne gehen, dunkler werden. Die sind immer suspekt.
Echt? Ja. Ich finde, mein Opa hatte so eine, aber gut, der ist auch
genau,
aber
der ist über 50.
Aber ich finde, das ist eigentlich eine wirklich praktische Sache. Ich würde mir eigentlich gern fürs Fliegen auch so ein Ding anschaffen. Ich bin früher immer ohne Sonnenbrille geflogen und dann hatte ich eine Situation, wo die Sonne, also wir hatten so einen leichten Nebel, die Landebahn war feucht und die Sonne stand so tief, ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nichts gesehen. Und ich dachte mir nur so, Junge, wie willst du da runterkommen? Ich sehe einfach nur einen riesigen, hellen, reflektierenden Haufen oder Weg. Und seitdem habe ich immer eine Sonnenbrille dabei, einfach nur für Notfall. Nur wenn die Sonne mal rauskommen sollte, dass man es aufsetzen kann.
Ja.
Da fällt mir ein, wo meine eine Sonnenbrille ist. Oh mein Gott. Sie ist in meiner Pilotentasche hoffentlich.
Sehen Sie nun die Wiedervereinigung zwischen Jana und ihrer Sonnenbrille.
Das muss ich jetzt mal kurz abchecken.
Treffpunkt Fliegertasche. Begegnung hektisch bis aufwühlend. Ergebnis noch nicht erkennbar. Bekommen wir ein Happy End? Sie sehen nun eine durchwühlende Jana Heinisch.
Ja, da ist eine. Aber das ist nur leider die Pilotenbrille, nicht die, die ich eigentlich gesucht habe. Aber die ist auch in Ordnung. Besser als nix.
Ja, bei RTL würden Sie jetzt irgendeine emotionale Musik einblenden.
Machst
und dann
du das? Das finde ich gut. So, Julian, ich habe was vorbereitet für heute.
Aha.
Würdest du sagen, du bist jemand, der viel so Sprichwörter benutzt?
Nee, gar nicht.
Würdest du sagen, du bist aber jemand, der eigentlich die meisten Sprichwörter kennt?
Weiß ich noch nicht.
Ich habe uns mal ein paar Sprichwörter rausgesucht. Ein paar ältere, die man eigentlich, glaube ich, nur kennt, wenn man sich viel mit so Sprache und Sprichworten auseinandersetzt und ein paar, die aber eigentlich auf der Hand liegen. Und die werde ich jetzt mal anfangen und du musst sie zu Ende bringen.
Okay.
Wir fangen einfach an. Der erste Eindruck
bleibt für immer. Eigentlich heißt es ja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das kenne ich.
Der erste Eindruck zählt, heißt das Sprichwort.
Also, der erste Eindruck zählt.
Bleibt für immer, aber das ist auch wahr auf eine Art.
Ja. Ja,
aber
klar.
Würdest du sagen, unsere ersten Eindrücke sind für immer geblieben? Eigentlich nicht.
Ich weiß noch ganz genau den Tag unserer ersten Begegnung und wie wenig Lust ich darauf hatte.
Ich weiß es nämlich nicht mehr, den Tag unserer ersten Begegnung.
Doch, aber ich weiß dann relativ schnell, dass ich dachte, ach ja, so schlimm ist es gar nicht.
Ja.
Ja, und
das
dann
hat bei mir ein bisschen
besser gedauert,
nicht Spaß. Okay, zweites.
Ja.
Alter schützt vor.
Dummheit nicht.
Torheit nicht. Also es ist fast das Gleiche eigentlich. Ja. Und ich finde es so spannend, weil ich habe gestern, als ich noch, ich wollte ein paar schwere Sprichworte raussuchen, weil ich glaube, ich bin einfach in einem Kontext groß geworden, in dem es sehr viele Sprichwörter gab und ich kannte die dann alle und dachte mir, ja, Julian wird die auf jeden Fall alle kennen. Und dann bin ich auf einer Seite gelandet, wo es auch noch so richtig viele alte Sprichworte gibt, sortiert von A bis Z, da waren, ich weiß nicht wie viele, 1000 Stück. Und da sind so viele geile Alte auch gewesen, die jetzt heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr so viel Sinn machen, zum Beispiel über den Beruf des Krämers oder was weiß ich was. Aber man hatte so richtig erkennen können, je nachdem wie alt das Sprichwort war, wie sich auch die Gesellschaft so verändert hat. Mhm. Also viele Sprichworte enthalten dann ja die Meinung von Gott oder keine Ahnung, eins zum Beispiel, ich glaube, es kommt auch aus Süddeutschland, das lautet vom Ding her, dass das Herz einer Frau und den Inhalt einer Wurst wirst du beides nie erkennen oder ergründen und so. Und das sind so richtig so, früher war Essen, Frauen, Überleben. Also man konnte richtig so erkennen anhand der Sprichwörter, wie sich so Dinge verändert haben. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Finde ich ein cooles Spiel.
Das
weiter.
Nächste kennst du aber vielleicht. Wo gehobelt wird, da
fallen Späne.
Jawohl, genau. Und das stimmt ja auch. Eins habe ich aus Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kennen vielleicht echt nur Norddeutsche. Sturm ist es erst, wenn
auch Liebe dazu kommt.
Schafe keine Locken mehr haben.
Gerne. Okay,
Sturm dann habe ich, ja. Dann habe ich noch, das passt auch eigentlich nach Süddeutschland ganz gut und zum Thema Kinder. Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr.
Ja, und das ist eigentlich so schlau, weil man sagt, bring deinem Kind einfach früh Dinge bei, weil im Erwachsenenalter, zum Beispiel mit dieser Selbstständigkeit oder mit dem Benehmen, da wird es einfach sehr schwierig. Und es ist ja tatsächlich zudem auch so, dass einfach im Erwachsenenalter Dinge lernen, also Skifahren zum Beispiel, ist ja einfach so unfassbar kompliziert im Vergleich dazu, wenn du dich mit 3 auf die Skier stellst und einfach losfährst.
Ja.
Dann 2 Stück habe ich noch. Man muss das Eisen schmieden.
Solange es noch heiß ist.
Genau. Und der Weg zur Hölle ist
schnell, das weiß ich nicht.
Der Weg zur Hölle ist schnell. Mit guten Vorsätzen gepflastert.
Ah, na, da klingelt's, aber hatte ich jetzt nicht parat. Finde ich toll, Jan, dass du so einen Sprüher gebracht hast.
Ja.
Ja.
Gut, ne?
Finde ich wirklich cool.
Ich frage mich, wie viele Leute jetzt so immer im Kopf so mitgedacht haben, so, ob sie das kennen oder nicht. Hoffentlich einige.
Alle. Ja.
Ja.
Jan, ich habe noch viele Sachen auf dem Zettel jetzt, wo du auch gerade so gepunktet hast.
Gut.
Aber erstmal deine erste Frage für mich heute.
Ich habe das Spiel mitgebracht, deswegen habe ich keine Fragen mitgebracht,
du,
weil ich dachte, es dauert
so
länger.
So selten schnelle Fragen mit. Das vergisst du jedes Mal. Und immer willst du dich rausreden mit dir, habe ich schon zwischendrin gestellt, hast du gar nicht gemerkt.
Ja,
nee.
Habe ich wirklich, aber das habe ich wirklich beim letzten Mal, wirklich. Okay. Dann willst du lieber in Zukunft, dass ich sage wieder dazu, das ist meine erste Frage für heute. Ich finde es nämlich immer ein bisschen organischer, wenn man das einfach so einbaut.
Okay, na gut.
Aber ich kann mir das wieder angewöhnen in Zukunft, dass ich dann wieder dazu sage, ist meine erste Frage für heute.
Ja, dann kommt jetzt von mir jetzt die zweite Frage nach der Sonnenbrillenfrage. Welche Apps auf deinem Smartphone sind völlig überflüssig, aber du warst nur zu faul, sie zu löschen?
Momentan fast gar keine, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. Das heißt, ich habe alle rausgelöscht. Aber wir können mal eben reinschauen, ob ich noch irgendwas da drin habe, was ich echt gar nicht mehr nutze. Ah, eine BVG-App nutze ich nicht. Sehe ich gerade.
Wann hast du die Corona-App gelöscht?
Boah, ich glaube, die habe ich sogar noch. Habe ich die noch drauf? Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Ich glaube, als man sich nicht mal eintragen musste, wahrscheinlich direkt. Dann habe ich Freenet auf meinem Handy, sehe ich gerade. Twitter habe ich auch noch auf meinem Handy. Ich habe nicht mal einen Twitter-Account.
Witzig.
Was gibt's
hier
noch? Lösch
die doch mal. Gibt's auch Speicher.
Eigentlich schon, zurück. Ne? Muss ich ja mal machen. Ja. Und Tetris ist eigentlich auch unnötig. Aber wenn du manchmal im Flugzeug bist und so gar nicht weißt, was du machen sollst, dann, das ist immer so der Moment, wo man so, oh, weißt du, was der schlimmste Moment ist? Wenn du dein Handyspiel runterlädst für den langen Flug oder so und dann hinterher feststellst, dass du da eigentlich mobile Daten für brauchst und das vorher nicht gecheckt hast.
Ich habe nur ein einziges Spiel auf dem Handy und das ist Temple Run.
Was für ein Run?
Temple Run.
Ach, Temple Run, ja. Oh, das ist aber alt.
Das ist uralt und das habe ich so aus ganz nostalgischen Gründen ist mir das einmal angezeigt worden in meiner, da gibt es ja, wenn du dann auf den Apple Store gehst, App Store, dann wird da ja manchmal so Sachen angezeigt. Und dann war das da wieder, dann dachte ich, das gibt es ja nicht, weil das habe ich immer gespielt
das
auf dem
ich, das
iPad,
passt dir.
Wenn ich bei meiner ersten Freundin war, Selina, die hatte ganz 2 süße Geschwister, Finny und Faye, die waren auch so im Grundschulalter.
Finny und Faye?
Also Finn und Faye hießen die. Ja, aber die waren wirklich zuckersüß und die hatten, wir hatten einen ganz tollen Draht zueinander.
Und sie hieß Felina?
Selina mit C.
Ach, Selina. Wäre jetzt geil, wenn sie Felina geheißen hätte und die Eltern dann noch so Franzi und Frank oder so.
Nee, es war auch ein bisschen Patchwork, aber es ist egal. Jedenfalls wollten die dann immer mit Selina und mir dann auf der Couch noch, damals hat man sich ja noch in Videotheken DVDs ausgeliehen und dann haben wir uns, keine Ahnung, Inglourious Basterds ausgeliehen und dann meinte Faye und Phil, es ist nicht der Film für euch, da werden am Anfang Menschen hingerichtet und, keine Ahnung, die Kopfhaut skalpiert, also es ist nichts für euch. Aber wir können Deal machen, ihr spielt auf dem iPad Temple Run und dann dürft ihr noch ein bisschen auch mit uns auf der Couch hier rumlümmeln und dann sind sie eh nach 3 Minuten eingeschlafen. Der eine bei mir auf der Brust, bei der anderen Selina, dann habe ich sie hochgetragen und dann habe ich schon genau gemerkt, dass sie das gecheckt haben, dass ich sie hochtrage, weil sie die Augen geöffnet haben, aber sie haben es trotzdem. Also ich will damit sagen, es war eine tolle Zeit, ich habe die geliebt und habe deshalb das Spiel so in guter Erinnerung. Und dann hat es mir das von einem Jahr oder anderthalb wieder im App Store angezeigt, habe ich mir das runtergeladen und seitdem zocke ich das und zwar nur, wenn ich im Flugzeug bin, weil man das offline spielen
kann. Und es macht dir dann
kann.
Auch Spaß, weil ganz oft
richtig
ist es
Spaß.
Ja so geil, weil ja. Häufig ist es so, dass die Erinnerung daran irgendwie geil ist, aber dann macht man es irgendwas und stellt fest, ist gar nicht mehr so geil oder es ist nur das, die Vorstellung dessen und die Erinnerung, das,
nee,
was geil war.
Macht mir richtig, richtig Spaß, macht mir das, ja.
Schön.
Ja, hast du von Niklas mitbekommen, der 18-jährige Niklas, der durch ganz Deutschland fährt, um Falschparker aufzuschreiben und er hat eine Mission, er will in jeder Gemeinde Deutschlands mindestens einen Falschparker aufschreiben. Und jetzt hat er letztens Finch auch mal aufgeschrieben.
Bist du sicher, dass es kein Druckfehler ist und er nicht einfach 81 ist statt 18?
Nein, ich habe das Video mir auch angeschaut. Und ich schwöre dir eins, der hat noch nie gebumst. Der wird auch nie bumsen. Jana.
Ist dein Niveau nicht deutlich höher, als jemanden über seinen Bodycount zu definieren? Wirklich.
Schau dir das Video an. Und du wirst mir recht geben. Das ist
also
unfassbar.
Leute, für euch da draußen, die auch schon über 18 sind, noch nie gebumst haben, das ist
nicht
schlimm.
Schlimm.
Das definiert euch nicht. Julian labert aber einfach mal wieder Scheiße.
Aber Spaß macht's trotzdem. Warte, ich schick dir kurz den Link. Bitte, ich hab's ja gerade per auf Instagram den Link geschickt. Bitte schau das einmal, schau es mit mir an. Bitte auf laut.
Jetzt.
Bitte, Jana. Ja, jetzt.
Ach du Scheiße. Okay.
Bitte, Jana.
Moment. Wie lang ist das Video?
Nicht lang.
18-jähriger nervt Autofahrer. Hobbyordnungshüter Niklas jagt Falschparker in ganz Deutschland.
Du musst laut anhören.
Und die anderen auf einer Grenzmarkierung.
Das ist noch ein Behindertenparkplatz.
Noch lauter.
Noch lauter.
Und ab hier.
Muss das Mikrofon hinhalten.
Das steht an § 29 Straßenverkehrszulassungsordnung, dass die Fahrzeuge regelmäßig zur Hauptuntersuchung vorgeführt werden.
Ja, Niklas Mattei, gerade mal volljährig, hat ein ganz besonderes Hobby. Mit dem Deutschlandticket fährt er quer durchs Land, um Autofahrer beim Falschparken
mit
zu erwischen.
Mit dem Deutschlandticket.
Anzeigen will er im vergangenen Jahr gestellt haben, denn er nimmt es ganz genau.
Also ich habe auch schon Haltverstöße angezeigt, die nur 8 Sekunden gedauert haben, das war das Kürzeste.
Regen und Sturm sind ihm egal, er hat nur eine Mission, möglichst viele Menschen anzeigen.
Ja, sympathischer Dude, würde ich mal sagen.
Oder? Oh, den will man einfach, also ich habe nie jemanden geschlagen, ich würde auch den nicht schlagen. Und dann gedacht, jetzt such dir mal andere Hobbys, Bro. Weil was dann auch rauskam, der macht es ja nur zur eigenen Befriedigung, weil die Gemeinden haben überhaupt keinen Bock auf den Typen, die sind, die Ordnungsämter sind sowieso total überlastet, aber die müssen, wenn jemand eben so eine Anzeige stellt, müssen sie dem nachgehen. Das heißt, der macht es nur, weil er es liebt, andere Menschen, also als ob der verfolgt nur die eine Motivation, sich selbst zu befriedigen.
Julian, fühlt sich da dein Ich, was häufig falsch parkt, gerade irgendwie getriggert?
Ich park nicht oft falsch. So, ich habe auch, weiß ich nicht, war nicht zuletzt. Aber also, das ist so ein Typ Eigenmarke, wie den wir damals kennengelernt haben, als es um den Hund ging.
Als es um den Hund ging?
Ja, als.
Ach so, der. Ja, yeah. Auf eine Art schon. Ich glaube, der, als es um den Hund ging, der uns da angekackt hat von der Seite. Der war einfach nur grundlos unzufrieden. Und ich glaube, der Niklas, der bekommt so ein bisschen auf eine Art diese Bestätigung, zwar eine negative, aber er weiß, er tut was Richtiges. Weil
Nein.
Es gibt eine Regel, jemand hält sich nicht an die Regel und er ist jetzt der selbsternannte Ordnungshüter, der also diese Regeln durchsetzt. Und ich kann mir vorstellen, für ihn ist das irgendwie ein positives Gefühl. Wahrscheinlich hat er sonst nicht so viele positive Gefühle in seinem Leben.
Wir packen euch den Beitrag, den Jana sich gerade angeschaut hat, packen wir bei Instagram rein. Und dann könnt ihr euch auch...
Den kannst du gerne bei Instagram reinpacken, ich bin sehr gespannt.
Könnt ihr euch auch ein Bild von Niklas machen. Alter, ist der scheiße. Boah! Weißt du?
Aber auch so geil, wie er so sagt, es gab schon mal ein Ding, das habe ich in 8 Sekunden gemacht. So,
ja,
Bruder. Ja, du wolltest was sagen.
Was?
Was wolltest du sagen, Julian?
Ja, dann kommst du wieder mit Body Shedding Shaming. 8 Sekunden und egal.
Oh Mann.
So, komm, RAF-Touristin Kletz, haben auch noch nicht drüber gesprochen. In unserer Stadt hat die gelebt, in Kreuzberg. Hast du mitbekommen?
Ja. Ja. Und danach beim Beitrag, als die Info kam, dass unter den ganzen mehrfach verhafteten nicht die anderen beiden Gesuchten war, habe ich mich gefragt, wie läuft denn sowas ab? Also, du denkst, jemand ist irgendwo, dann gehst du da rein, dann verhaftest du erstmal alle und dann guckst du dir die alle erstmal in Ruhe an, ob da der Richtige dabei ist. Also, ich meine, wir sind ja trotzdem noch in Deutschland. Wie läuft das?
Das weiß ich auch
nicht. Du kannst doch nicht einfach irgendwie random Leute mitnehmen und dann stellst du fest, ach nee, das sind gar nicht die, die wir suchen. Also,
Wenn es nur bald einen Podcast gäbe, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt.
Wann gibt's den denn?
Ab 3. April kommt da raus, die erste Folge.
Okay.
Boah, haben wir dann Take zu der RAF-Terroristin? Ich finde halt einfach nur witzig, dass die in Kreuzberg gelebt hat. Die muss ja, was war das, 3-Zimmer-Apartment für 500 Euro oder so. Die muss ja immer noch vermutlich das dann bar gezahlt haben, die Miete, weil die konnte ja kein Konto eröffnen, nach der wurde gesucht seit 30 Jahren.
Doch, sie hat ja unter falscher Identität gelebt, also sie wird ein Konto auf einen anderen Namen
gefälschten haben. Gefälschten Pass dann hat sie das gemacht, oder wie?
Das weiß ich nicht, aber die Info, die ich hatte, war nur unter falscher Identität und das würde ja heißen, du hast irgendeine Art von Dokument, wo drin steht, du bist jemand anders.
Mhm. Dann fand ich halt super interessant, 2 Sachen, dass die halt auch ein Facebook-Profil hatte, ne? Also, wo man sich denkt, ja okay, die muss sich ihrer Sache schon wirklich sicher gewesen sein, wenn du dann eine Facebook-Account hast und der hat dann auch so brasilianischen Kampfsport da in Kreuzberg gemacht und hat so Kurse mit initiiert. Also hat er am zivilen Leben wirklich teilgenommen. Andererseits, als in ihre Wohnung durchsucht wurde, wurden dann da Granaten gefunden und andere schweren Geschütze, weil die hat ja auch mit diesen anderen 2, musste die auch immer Geldtransporte überfallen, um halt noch leben zu können. Ne?
Genau, das hat sie nämlich auch in Niedersachsen gemacht, weil ich habe die Nachricht nämlich dazu gehört, als ich noch auf dem Weg nach Hause war aus Niedersachsen.
Also das heißt, also die RAF, ne, also Rote Armee-Fraktion, das war in der 3. Generation, hatten aber auch ihre große Zeit noch, als es die D-Mark gab, ne, als sie dann große Beute noch erwirtschaftet haben. Das heißt, die Euro-Umstellung hat die besonders hart getroffen, weil dann haben die Jungs und Mädels wieder komplett von Null angefangen. Und dann mussten die natürlich, weil die konnten nicht zur Bank gehen und das Geld dann tauschen, musste man immer angeben, woher das kommt. Und dann mussten die als der Euro kam, wieder von Null anfangen und wieder sich Geld besorgen, dann haben die halt ganz oft Geldtransporte überfallen. Ist, glaube ich, auch angezeigt wegen versuchten Mordes. Und also genau, dass sie sich einerseits ziemlich sicher war mit Facebook und Kampfsport und hat ein ganz normales ziviles Leben eigentlich in Kreuzberg geführt, hat Nachhilfe gegeben. Auf der anderen Seite, als sie dann geklingelt haben, die Beamten, und sie mitgenommen haben, muss sie wohl sowas gesagt haben wie, es war klar, dass der Tag kommen wird. Also so ein bisschen eine Bipolarität. Einerseits froh darüber, dass das jetzt endlich ein Ende hat. Man muss ja wirklich, wenn jede U-Bahn-Fahrtenkontrolle oder jeder, keine Ahnung, jede Kamera, die neu aufgebaut wird in den U-Bahnen oder im öffentlichen Raum und potenziell mit AI und Gesichtserkennung jetzt auch dich wieder erkennen kann, weil die alten Fahndungsbilder, die sind ja alle noch gespeichert. Also das digitale Leben war ja nicht zuträglich eigentlich für ihr Abtauchen im Untergrund in Kreuzberg. Muss ja eine ständige Gefahr gewesen sein. Und wie würdest du das einschätzen, dass die letzten 30 Jahre, die sie da im Anführungszeichen Untergrund gelebt hat und immer so auf Hab-Acht-Stellung war, dass das eigentlich schon Strafe genug war? So wie es die nicht so, aber im Wortlaut, aber so ungefähr die Taz fordert, oder würdest du sagen, nee, volle Strafe, weil ich meine, eigentlich ist es halt eine Terroristin, ne? Auch wenn es nur in Anführungszeichen die dritte Generation war. Und ich weiß gar nicht, was die dann noch, ob die noch mit der Schleierentführung und Ermordung noch zu tun hatten oder ob das dann die zweite Generation war. So tief bin ich ja nicht drin. Ich muss Bader-Meinhof-Komplex wieder mal anschauen, toller Film. Aber, oder sagst du, nee, die hat jetzt volle Strafmaß zu erwarten.
Um da ganz ehrlich zu sein, erlaube ich mir da gar kein Urteil. Dazu gibt's nämlich sowas Nettes wie Sophie und Menschen, die sich komplett in den Fall eingearbeitet haben, weil ich persönlich habe viel zu wenig Wissen, als dass ich mir eine Meinung dazu bilden könnte. Und deswegen, also aber ich denke, sie hat auf jeden Fall Dinge. Was denn?
Es gibt ja zum Beispiel Schöffengerichte, ne? Da gibt es dann einen vorsitzenden Richter, der hat das studiert. Und es gibt aber auch Schöffen, also Zivilbürger, die halt da sagen, ja, mein Bauchgefühl sagt das und das.
Finde ich persönlich immer ein bisschen fragwürdig.
Genau,
ich bin auch nicht so ein Fan der Art und Weise, wie es dann zum Beispiel in Amerika läuft. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Aber ich frage dich ja nach deinem Bauchgefühl so. Also du als Zivilbürgerin, wie würdest du da, was hast du da für eine Meinung zu?
Mir fehlt halt total viel Hintergrundwissen über das, was sie wirklich gemacht hat, weil ich will ja immer Menschen verstehen. Das heißt, ich würde mich fragen, wie kam es dazu, dass sie in dieser Situation gelandet ist, in der sie heute ist und dass sie diese Dinge gemacht hat. Und wenn ich das auf eine Art bewerten könnte, dann könnte ich mir da mehr ein Urteil zu erlauben, weil ich mir immer denke, die hat jetzt 30 Jahre lang da irgendwie im Untergrund gelebt und darauf gewartet, dass sie irgendjemand entdeckt oder halt auch vielleicht mit Glück nicht entdeckt. Hat 30 Jahre aber vielleicht, weiß ich nicht, hat sie die Füße stillgehalten in der Zeit? Ja, nein. Was ist passiert? Welche Überzeugungen hat sie irgendwie dazu gebracht? Und ich glaube zum Beispiel auch, ich wäre eine unfassbar schlechte Richterin, weil ich bei jedem immer sagen würde, naja, und du hattest eine schlechte Kindheit und du wurdest früher missbraucht und dann war das und das und ist
nein,
klar. Und du hast keine Liebe bekommen.
Das ist keine schlechte Richterin. Nee, das ist keine schlechte Richterin, das ist eine ganz tolle Richterin. Wenn man solchen Background mit in das Urteil mit einfließen lässt, ansonsten könnte das auch eine KI machen. Weißt du? Also das ist ganz wichtig, auch zu überlegen, warum ist denn diese Situation gekommen? Also aus welchen Motiven hat der gehandelt? Das ist eine wesentliche Arbeit von Richtern und Richterinnen.
Aber meinst du nicht, dass ich dadurch vielleicht zu milde wäre? Also das, was Freunde über mich manchmal sagen, dass ich eine viel zu lange Geduldsschnur manchmal habe mit dem Verhalten anderer Menschen. Glaubst du nicht, dass das eher nicht so hilfreich wäre, um Richter zu sein? Weil man muss ja schon trotzdem sich emotional davon so ein bisschen dann trennen können und sagen können, ja, aber trotzdem hat er diese Dinge oder sie diese Dinge gemacht.
Es gibt ja ein Strafmaß und es gibt ja Spielraum. Ne, es ist immer von bis. Und ich weiß von Fällen, wo dann Täter, 20-jährige Täter sitzen, die bei einem Raub dabei waren, zum Beispiel, oder bei Körperverletzung oder sonst was und sich dann da verantworten müssen. Und wenn da jemand, ein empathischer Mensch sitzt und der sich die Akte liest, anschaut von diesem Kerl, der vor der Geburt ist der Vater schon weggelaufen, die Mutter war drogenabhängig, er ist mit 3 in ein Heim gekommen, hat es da schlecht, ist da von den Heimleitern misshandelt worden, musste dann wegen psychischer Probleme die Schule abbrechen. Und wenn der dann mit diesen Startvoraussetzungen auf so eine schiefe Bahn kommt und sich dann teilweise nicht mal anders zu helfen weiß, als dahin zu kommen, was letztendlich denn die Anklagebank bedeutet, dann hat, finde ich, der in einem Rechtsstaat ein anderes Strafmaß zu erwarten als jemand, der aus reiner Willkür so handelt, der schlecht
Habgier oder so,
der doof angeschaut wurde und ihm deshalb erstmal, also ich habe Bilder gesehen von Frauen, die so derartig zusammengedroschen wurden, wo es eben so eine Akte nicht gab, sondern wo das reine Boshaftigkeit von Männern teilweise war und dann sitzen die eventuell wegen den gleichen Anklagepunkten auf der Bank, aber dann finde ich, müssen die anders bewertet werden. Ich finde, das ist
wenn eine ich da ganz kurz rein darf, ich denke mir immer, wenn man ein gewisses Verhalten an den Tag legt, dann muss aber ja vorher etwas passiert sein, weil wenn du auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert bist, Liebe bekommen hast, Wissen hast, dann kommst du vielleicht gar nicht erst in die Situation. Es muss ja Dinge geben, die passieren.
Ich glaube, Menschen sind einfach manche Menschen sind einfach nur böse.
Das ist aber nicht so, das wird so viel dir sagen. Alle Menschen tragen Böses eigentlich genau gleich in sich. Die Frage ist nur, durch welche Triggerpunkte wird es hervorgeholt und unterstützt. Das heißt, auch wenn du dann etwas Böses tust.
Muss unterschieden werden. Ja.
Ja.
Und dafür braucht es Menschen und keine KI.
Das absolut.
Ja.
Also das wäre furchtbar, stell dir das mal vor.
Ich will noch ganz kurz zu der RAF-Terroristin Klette kommen, wenn du mich fragen würdest. Ich kenne lustigerweise, weil mein Papa mal mit ihm gearbeitet hat, den Sohn von Hans-Martin Schleyer.
Ich hab mir von dir was abgewöhnt, fällt mir gerade mal auf.
Ja?
Lustigerweise. Ich sage das in letzter Zeit so häufig und Jules sagt schon immer, was genau war daran jetzt lustig? Ich dachte, weil es ja war ja eigentlich gar nicht lustig. Ja. Aber ich sage so oft in letzter Zeit lustigerweise und irgendjemand hatte noch letztens einen Kommentar geschrieben, was ich noch ziemlich häufig sage. Und mir fällt es gerade mal auf, dass es von dir kommt.
Ja, ich habe Einfluss auf dich.
Ja. Okay, du kennst ihn, Vater.
Ich kenne den Sohn von Hans-Martin Schleyer, war damals Arbeitgeberpräsident, ist von der RAF verschleppt worden. Das war zeitgleich, als die Landshut entführt wurde, das Flugzeug, als die Terroristen entführt haben. Mhm. Und man wollte einen Austausch machen, das ist aber nicht geglückt, weil die, wenn man so einen Ringtausch machen, um jetzt kurz Geschichtsstunde noch zu machen, es wurde die Landshut wurde entführt von Terroristen, dagegen sollten RAF-Terroristen, die eingesperrt waren, befreit, also rauskommen und dafür sollte Hans-Martin Schleyer freikommen. So, dann ist aber die Landshut, die entführt wurde mit Zivilpassagieren, ist von der Sondereinsatzkommando ist das aber befreit worden. Das heißt, die ganzen Zivilisten, bis auf eine, glaube ich, sind freigekommen, was aber das Todesurteil für Hans-Martin Schleyer war. Denn so haben die Terroristen ihr Ziel nicht erreicht, dass die RAF-Terroristen raus erpresst wurden aus dem Gefängnis und er ist erschossen worden. War das kompliziert gerade?
Nein, aber okay. Überhaupt nicht.
Weil du gerade so schaust, okay.
Ja, ich so. Denke nach, während du redest darüber. Also ja. Ich habe es gerade bildlich in meinem Kopf. Ich habe mir überlegt, genau. Was war das für eine Maschine damals?
Ja, und ich habe einmal mit dem Sohn eben, Jörg Schleyer heißt der, darüber gesprochen und der war mal bei uns zu Hause und der meinte, wissen Sie, oder damals war ich 15, weißt du, das Schlimme ist einfach nicht genau zu wissen, was passiert ist mit meinem Vater. Man weiß, dass der entführt wurde und es gab ja immer diese Videos, die er dann da aufsagen musste und ich weiß auch, dass sie einmal ganz kurz davor waren, den zu befreien, aber dann ist eine Nachricht in diesem Wirrwarr untergegangen bei der Polizei, dann haben sie ihn doch nicht, also einer wusste, wo er war, hat es der Polizei gesagt, aber weil damals so viel Trubel war, ist diese Meldung, die ihn befreien hätten können, nicht durchgekommen zu den Entscheidungsträgern, also totaler Irrsinn, da hätte man also, und er sagte, genau wie mit Bubak, der auch entführt wurde und der Sohn bis heute das nicht verdaut hat, und ich glaube, wenn so eine Klette da Aufklärungsarbeit betreibt und den Hinterbliebenen sagt, so und so war das und es gibt immer noch so viele Unklarheiten bei der RAF, so, ne? Wenn sie hilft, diese Hinterbliebenen und da auch diese vielen Geheimnisse Licht ins Dunkle zu bringen, dann halte ich das für, und ich bin nur ein Zivilbürger, ne, aber ich finde das so, dass das fast mehr brächte, als wenn man die jetzt noch lebenslang mit ihren 65 Jahren ins Gefängnis stecken will. Also die sollte immer noch ins Gefängnis für ein paar Jahre, I don't know for how long. Aber ich glaube, dass das für eine Gesellschaft, so einen aufklärenden Beitrag zu leisten, viel wertvoller wäre, als wenn du die jetzt da einsperrst. Vermutlich oder ganz bestimmt wird sie das nicht machen. Aber ich denke mir, wenn du jetzt schon mal so eine gefasst hast von der dritten Generation, die anderen sind eh schon alle verstorben, nur noch ein paar laufen da rum, die muss sie vielleicht noch nicht verpfeifen, aber zumindest, dass sie so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt für diese vielen hinterbliebenen Bubak-Schleier, die einfach nicht wissen, wie das damals passiert ist. Weil ich glaube, das ist so ein Loch, also der Sohn von Schleyer, das hat er auch mal öffentlich bei Lanz gesagt, deshalb darf ich das auch vermutlich jetzt hier öffentlich sagen. So, er kann immer noch nicht einschlafen bei dem Gedanken, wie die letzten Minuten seines Vaters waren, als er dann da auf diesen Parkplatz oder in diesen Wald gefahren wurde und weiß, okay, jetzt wird er gleich erschossen, wie das war, so. Also, stell dir mal vor, das bei dem eigenen Vater, ne, das ist ja kaum auszuhalten, der Gedanke, und bei ihm ist es aber Realität. Das ist so meine Einschätzung dazu.
Ich habe früher immer, wenn es um genau solche Fälle ging, wo jemand kooperiert hat und dadurch Strafmilderung bekommen hat, mich gefragt, wie man denn die Wahrheit dieser Aussagen irgendwie in den Kontext setzen kann. Also bei Dingen, wenn es darum geht, Tipps zu geben, wo irgendein Raubgut versteckt ist oder so, das ist klar, kannst du hinfahren und nachgucken. Ja. Aber bei sowas jetzt, sie kann sich ja sonst was überlegen. Das stimmt vielleicht nicht. Und aufgrund dessen eine Strafmilderung zu machen, ist für mich immer schwierig nachzuvollziehen, aber auch, weil ich überhaupt nicht in dieser fachlichen Richtung irgendwie unterwegs bin, weil ich mir denke, ich kann mir auch irgendeine geile Geschichte aus den Fingern saugen, die dann vielleicht irgendwie was bringt. Also klar, die muss schon irgendwie Hand und Fuß haben, ist logisch.
Ja.
Aber wenn es jemand schafft, 30 Jahre unterzutauchen, wenn es jemand schafft, diesen Raub zu begehen und all diese Dinge, die passiert sind, dann schafft es jemand auch, sich eine gute Geschichte zu überlegen.
Mhm. Genau, für solche Fälle gibt es ja dann auch immer Gutachter, ne? Psychologische Gutachter, die dann das auf Echtheit verifizieren können. Vor allen Dingen, was halt so bei Indizienprozessen, wo nur Aussage gegen Aussage steht.
Hast du mir diese Geschichte erzählt von der Frau, die in der Badewanne verstorben ist, wo man immer dachte, es sei der Hausmeister, weil Gutachter gesagt haben, ja, es muss der Hausmeister gewesen sein? Ja, guck mal, was die Gutachter gebracht haben.
Das ist ja kein psychologischer Gutachter, das war ein Forensiker. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, ist ja noch schlimmer, weil das kannst du zumindest irgendwie physikalisch erklären oder auch
richtig,
das war falsch.
Ja, ja, genau, aber das hat nichts miteinander zu tun. Sondern so psychologische Gutachter, die sitzen den ganzen Prozess im Gerichtsraum und beurteilen dann die Glaubwürdigkeit von Zeugen zum Beispiel oder die Aussagen von den vermeintlichen Opfern, wie glaubwürdig
sitzen
das Verhalten
ist.
Sitzen
die immer bei allen, also gibt es bei jedem, bei allen Verhandlungen solche Leute? Weil dann
das
müsste ja
nicht
keiner mehr unschuldig in den Knast gehen, weil dann könnten ja alle Gutachter vorsagen, psychologisch,
das hat
nee,
vor allen Dingen
also
bei
wer
so
war das?
Nein, das hat vor allem bei so Indizienprozessen, wo es halt wirklich nur die Aus-, also wo es als Beweis nur die Aussagen der Zeugen gibt. Da ist es halt vor allen Dingen wichtig, ne?
Okay.
Also, und wenn die Klette, die ist auch so ein geiler Name, finde ich.
Ja,
wenn,
furchtbar, ne?
Wenn Klette wirklich ernsthaft Reue kundtut und sagt, pass auf, es war einfach echt, kann mit der 30, mit dem 30 Jahre jüngeren ich nicht mehr viel anfangen, die halt Ideale hatte, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann. Irgendwann gab es aber, there was no way back, so in the civil life. Dann,
we have no return, ja.
Genau. So, dann, wenn die das ernsthaft sagt, dass sie das bereut und dass sie da ernsthaft Aufklärungsarbeit betreiben will, dann wird man das merken. Dafür gibt es ein Rechtssystem, um solche Mittel dann anzuwenden.
Was glaubst du, was passieren wird? Nicht, was du dir wünschst, sondern was denkst du, was wird passieren?
Ich glaube, dass die...
Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass viel passiert.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die haben da so einen Ehrenkodex. Die hat jetzt auch die anderen zwei nicht verraten und ich glaube, die wird dann auch nicht viel sagen. Aber das ist reine Mutmaßung, weil ich bin viel zu jung. Also ich war noch nicht geboren, genau wie du, als die RAF da ihr Unwesen getrieben hat. Ich habe mich jetzt mal richtig beschäftigt, auch als ich dann eben den Schleiersohn kennengelernt habe. Ich habe das in Geschichte auch immer total interessant gefunden, dieses RAF-Thema, wie sich das entwickelt hat, welche Rolle der Axel Springer Verlag da auch gespielt hat, Benno Ohnesorg gespielt hat, die erste Generation mit Bader, Meinhof und Enslin, das fand ich alles wahnsinnig interessant, also Pastorentochter und Intellektuelle und dieser Krawallbruder Bader, wie das alles da zusammengespielt hat, wo die sich ausbilden haben lassen, wie sie dann ihre große Regel eigentlich hatten, nie gegen die Zivilbevölkerung, das ist dann auch ein bisschen gekippt. Also das war alles, das fand ich alles super interessant, weil das ja auch unsere Väter oder unsere Mütter so miterlebt haben. Ne? Das war so ein riesen zentrales Ding und unter Helmut Schmidt dann auch die Frage, wie begegnet man Terroristen im eigenen Land? So, das fand ich, weil so eine junge Geschichte war, fand ich immer ultra interessant. Aber da diese dritte Generation, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und habe auch zum ersten Mal, muss ich auch ehrlich zugeben, den Namen Klette gehört jetzt in der Berichterstattung und fand es aber dann auch wieder interessant.
Ich finde es spannend, dass du das überhaupt in der Schule hattest, weil das hatten wir auf gar keinen Fall in der Schule.
Doch, hatten wir schon.
Ja. Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen einem bayerischen und einem bremischen Abitur.
Ich hatte nicht mehr Abitur.
Ich hatte eine Bekannte, die, ja stimmt, du hast ein Fachabi. Ich hatte eine Bekannte, die kam von der Hauptschule in Bayern. Mittlerweile ist sie einfach Lehrerin in Bremen.
Witzig.
Das ist echt krass. So, Julian.
Jana, war doch eine schöne Stunde.
Ich fand es spannend jetzt zum hinten raus nochmal, gute Deutsch. Ich fand es spannend raus nach hinten jetzt nochmal. Das ist eine coole Debatte.
Noch.
Was ich auch noch mache, ich fahre jetzt gleich, ich muss gleich was drehen. Zwei Sachen muss ich gleich drehen, die muss ich abgeben. Dann fahre ich in anderthalb Stunden nach Charlottenburg. Da wohnt nämlich jetzt eine Freundin von mir, die vor 2,5 Monaten aus Charlottenburg weggezogen
ist.
Und sich dann, nein, nicht AC, sondern Lena, die ist weggezogen nach Aschaffenburg, weil sie dachte, ach ja, Berlin, das nervt mich. Dann hat sie in Aschaffenburg festgestellt, hier, doch alles blöde hier, jetzt ist sie wieder zurückgekommen nach Berlin.
Ach, die blaue Haken, Lena.
Genau, und die wohnt jetzt in der Nähe vom Kudamm,
die bei mir
praktisch ist. Hä?
Sag mal.
Ja, genau.
Ja.
Auch bei dir auf der Ecke, aber nicht da die Ecke, sondern eine andere Ecke. Also in die andere Richtung vom Kudamm sozusagen.
Mhm.
Und sie war dann so, ja, ich stelle meine Möbelrenne fertig, ist. Ich so, ein Scheiß wirst du tun. Da werden vernünftig die Wände gestrichen, da werden vernünftige Gardinen aufgehängt. Da komme ich jetzt erstmal vorbei und wir machen einen Plan. Und mal gucken, ob wir dann nochmal zum Baumarkt fahren oder ob wir erstmal nur einen Plan machen. Ich nehme auch so Farbkarten mit. Jetzt genau, und heute Grüße. Abend bin ich ja mit Matze verabredet. Ja, mache ich.
Cool. Jana, dann sehen wir uns wann eigentlich wieder?
Wir hören uns erstmal am Sonntag.
Wir hören uns am Sonntag, genau, so machen wir es. Ja. Bis dahin, habt eine gute Woche. Abonniert uns nochmal fleißig. Danke für euer Feedback. Ach ja, ich muss noch rausfinden, wie diese Thailand-Bootstour hieß. Das mache ich. Robinson irgendwie.
Oh, das haben bestimmt viele gefragt.
Ja, das haben richtig viele gefragt. Ja, und ich wollte vorhin auch noch Nachrichten vorlesen zu der Baby-Thematik, aber das haben wir jetzt völlig off-topic. Das mache ich eventuell am Montag. Ich suche euch bis Montag auf alle Fälle raus, wie diese Bootstour hieß. Und dann tut mir nochmal Gefallen und liked oder vielleicht teilt auch doch mal aktuell mein neues Stream mit Joko Winterscheidt. Da ist viel Mühe reingeflossen, auch wenn die Qualität scheiße ist. Fick
Julian
dich Instagram, Alter.
Braucht Reichweite. Jupp. Gut, Freunde. Gut. Sag es uns, gibt, wir haben euch ganz doll lieb, Jana.
Und der Julian. Tschüss.
Tschüss.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.